können wir unangenehme Gespräche führen, gut rahmen, uns sicher oder sogar wohl dabei fühlen? Und warum lohnt es sich, so viel Aufwand und Zeit darin zu investieren? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Coming Home Podcast. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe die liebe Luisa dabei, die als Trainerin und Coach diverse Teams berät, unter anderem auch zu psychologischer Sicherheit und wie wir genau diese Gespräche führen können, die notwendig und wichtig sind, aber wo häufig gar nicht klar ist, wo und wie können die eigentlich stattfinden für alle Beteiligten. Es ist ein wunderschönes Gespräch geworden, das wir aufgezeichnet haben letzte Woche und was immer noch nachschwingt. Insbesondere, weil es so zwei Themenstränge vereint, die mir ganz, ganz wichtig sind. Zum einen das Thema Sicherheit und was bedeutet das auf so einer emotionalen, zwischenmenschlichen Ebene. Und auf der anderen Seite die Vielfältigkeit, die wir als Mensch einfach mitbringen, in unsere Komplexität einzutauchen und es nicht einfach nur wahrzunehmen als Hürde oder als besondere Anstrengung, sondern eben als Bereicherung und als Möglichkeit, tiefer in die Verbindung einzusteigen. Ohne jetzt hier weiter groß Worte zu verlieren, viel Freude beim Lauschen. Hier kommt die Aufzeichnung für dich. So, und hier läuft die Aufzeichnung. Super schön.
Ja.
Ich freue mich riesig, dass wir hier heute zusammenkommen. Ich bin heute nämlich nicht alleine. Ich habe die liebe Luisa dabei bei diesem wunderschönen Thema. Wie kann es gelingen, unangenehme Gespräche zu führen? Und Luisa und ich lernen uns eigentlich immer erstmal noch weiter kennen. Wir haben uns bei unserer Mastermind Smashed kennengelernt und sind dann so aneinander hängen geblieben und bauen den Kontakt immer weiter aus. Und bevor ich mich jetzt hier verquatsche, was du eigentlich alles machst und wer du bist, Luisa, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, damit auch die Zuhörer einen kurzen Eindruck haben von dir?
Ja, voll gerne. Danke, dass ich da sein darf. Genau, ich bin Luisa Tavales von Mindful Rebellion und das habe ich gegründet, um als Trainerin und Beraterin vor allen Dingen diverse Teams dabei zu unterstützen, rund um die Themen Diskriminierungs- und Rassismuskritik, sich weiterzubilden, auch zu schauen, wie können sie gut zusammenarbeiten und gerade eben auch eine sichere Basis schaffen, um über solche schwierigen Themen zu sprechen. Und dementsprechend total passend zu unserem heutigen Thema, schaue ich nämlich das Teams quasi von dem Punkt, wo sie ja oft so ganz subtile Konflikte miteinander haben und sich nicht so ganz wohl miteinander fühlen, dann eigentlich erstmal das alles so an die Oberfläche bringen und wir dann eben schauen, was können wir dann tun, damit sie wirklich so an einem Strang ziehen und auch ja das auf einer sicheren Basis miteinander machen können.
Richtig cool. Und ich war eben noch mal auf deiner Website, habe mich da umgeguckt und was mir sofort ins Auge gehupft ist, vielleicht auch durch meine Brille, die ich da aufhabe, aber ich dachte so, wow, es ist einfach mega präsent, ist so dieses Kommunikation und Werte wirklich leben, ist so ganz zentral. Also das blitzt einen aus allen Ecken an und fordert auch schön auf, da genauer hinzuschauen oder das auch in den Fokus zu stellen. Und deswegen bin ich auch so ein Stück weit in diese Richtung gegangen, von wegen, okay, es sind ja nicht so die einfachsten Themen. Das ist jetzt nicht so, man sagt, das ist so Sahnehaube obendrauf und machen wir und das ist total genial, machen wir sofort. Sondern es ist auch ein Stück weit was, wo es vielleicht auch einfach nur in der Wahrnehmung erstmal viel Gefahrenpotenzial gibt. So im zwischenmenschlichen Bereich. Wie gehe ich vor? Wie spreche ich Dinge an? Wie stelle ich sicher, dass es überhaupt den Raum dafür gibt? Und ich wollte mit dir jetzt gleich zu Beginn einmal so ein bisschen Kopfsprung da reinmachen in diesen Pool und mal so gucken, okay, was ist denn so aus meiner Erfahrung so das in Anführungsstrichen Gefahrenpotenzial bei unserer beider Themen?
Ja, ich meine, du hast ja schon angesprochen, Kommunikation ist so auf der einen Seite der Schlüssel, ne, und auf der anderen Seite, ich meine, lernen wir das halt alle gar nicht so wirklich, sowieso schon mal nicht, sage ich mal, in zwischenmenschlichen Beziehungen, wie kommunizieren wir eigentlich miteinander? Das lernen wir irgendwie so, weiß ich nicht, entweder so aus dem persönlichen Umfeld, gucken wir uns das da ab, oder halt eben kriegen auch bestimmte Dinge mitgeteilt durch Medien, Bildung und so weiter. Aber vor allen Dingen kommt ja dann noch mal dazu, dass wir gar nicht das Wissen haben über beispielsweise auch Unterdrückungssysteme, wie sich die eben auch in Kommunikation ja so einfügen und so ganz subtil, oft mehr oder weniger subtil mitschwingen und sich da aber auch in so Kommunikationsstilen beispielsweise zeigen. Also es gibt ja nicht umsonst auch Begriffe wie Mansplaining oder so, ne, was jetzt so Neudeutsch quasi irgendwie bedeutet, dass Männer gerne mal auch Frauen beispielsweise die Welt erklären. Und ja, das ist ja so ein nur ein Beispiel quasi für ganz viele unterschiedliche Aspekte in Kommunikation und Kommunikationsstilen, die auch einfach ja, Menschen dann ausschließen und dazu beitragen, dass sie sich halt nicht so ganz sicher fühlen.
Kann ich total mitgehen. Ich habe so in meinen Ausbildungen viel über Bindungsstile gelernt. Das ist ja sehr eng verwandt damit, ne? Und ich habe viele Klienten, die sich so wiederentdecken in bestimmten Art und Weisen, wie Beziehungen geführt werden müssen, um sich sicher zu fühlen. Also, dass bestimmte Dinge zum Beispiel nicht angesprochen werden, verschwiegen werden, geschluckt werden, weggelacht werden. Also verschiedene Dinge, wo man so merkt, okay, eigentlich sind wir gerade in einem Bereich unterwegs, wo es wichtig wäre, klar Position zu beziehen, eine Grenze zu ziehen. Es ist Menschen selber unangenehm, irgendwo spüren sie diese Grenze, aber wie bringe ich das rein in einen Beziehungsraum? Und die Gefahr ist immer so ein Stück weit aus meiner Perspektive so auf so einer Bindungsebene tatsächlich gegeben. Nach dem Motto, in dem Moment, wo ich das Boot ein bisschen durchrüttel, ist die Beziehung sofort gefährdet oder in sehr schwierigen Fahrwassern, wo ich gar nicht mehr weiß, wie du auch sagst, das Wissen nicht habe, die innere Sicherheit nicht habe, dass das entweder zum Teil einfach dazugehört oder wie ich das Boot da auch wieder rauskriege. Und wer ist dafür verantwortlich?
Ganz genau. Ja, voll der gute Punkt, weil es natürlich bedeutet, dass alle, die ein Interesse an der Beziehung haben oder ne, an der Gruppe, sage ich mal, je nachdem, in was für einem Bereich wir uns auch bewegen, natürlich auch die Verantwortung dafür tragen. Und was ganz häufig, sage ich mal, auch so ein Stück weit in Anführungsstrichen automatisch passiert, ist, dass diejenigen, die sich beispielsweise ausgegrenzt fühlen, die so ja, dann auch nicht so oft zu Wort kommen, dass denen gerade in unserer westlichen Gesellschaft, ne, die ja auch so sehr individualistisch ist, oft so zugeschrieben wird, ihr müsst ja dafür sorgen, dass ihr jetzt halt mal lauter seid und dass ihr jetzt halt mal irgendwie euch durchsetzt und so. Und das ist ja aber totaler Quatsch. Also wir sind alle total unterschiedlich und wir sind alle nicht irgendwie super laut und das wäre auch überhaupt nicht angenehm, in einer Gruppe zu sein. Alle versuchen sich zu übertrumpfen und so. Also das ist ja gar nicht das Ziel, sondern eigentlich ist es ja eben gerade dieses Feinerwerden mit der Aufmerksamkeit und überhaupt erst mal merken, wer spricht denn hier? Und ne, so wer bekommt denn überhaupt den Raum, hier wirklich zu sagen, was die Person denkt, beispielsweise aber auch, wie offen und ja, ehrlich kann denn jemand mitteilen? Also wenn ich jetzt beispielsweise dran denke, ich habe ganz oft in meinem Berufsleben, sage ich mal, als ich angestellt war, in weißen Teams gearbeitet. Und das waren zwar alles Teams, die irgendwie gesagt haben, ja, wir sind. Ne, wir fördern Diversität und das ist uns wichtig und so weiter. Und das ist ja auch was, sage ich mal, gerade so on vogue ist, sich auf die Regenbogenflagge irgendwo hinzukleben und zu sagen, wir fördern Diversität. Und gleichzeitig gehört aber ehrlicherweise dazu, über diese unangenehmen Themen wie Rassismus zu sprechen. Und es ist halt total schwierig, dann auch als einzelne Betroffene im Raum zu sagen, oh, das ist jetzt hier übrigens schwierig, so der Begriff oder ne, die Dynamik oder sowas. Und übrigens, ihr überseht da total viel oder so. Und da ist ja dann auch wieder die Frage, wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür? Ja, eigentlich alle. Aber ne, so das Bewusstsein dafür haben wir oft irgendwie gar nicht.
Das finde ich jetzt auch ein total guter Punkt, den du gerade ansprichst, weil ich kenne das aus meinen eigenen Erfahrungen und du höchstwahrscheinlich auch. So dieses Gefühl von, ja, ist das jetzt Teil vom System, das ich jetzt mit verändere, indem ich da versuche, mehr Bewusstsein reinzubringen? In Klammern dahinter, boah, ich komme mir selber vor wie der Lehrmeister vom Dienst, ich habe gar keinen Bock da drauf. Gleichzeitig habe ich so das Gefühl, ich verrate mich selber, wenn ich das nicht mache. Also wenn ich dann nicht versuche, was reinzubringen, was wiederum viel persönliche Arbeit, Initiative, Energie braucht. Und dann ist es wie so ein Balanceakt. Und ich finde es gerade total wichtig, was du sagst, dass wir nicht nur individualistisch drauf gucken, sondern auch sagen, hey, wir bewegen uns alle in einem Kontext. Und es ist viel zu einfach zu sagen, das ist eine individuelle Entscheidung. Wenn zum Beispiel für Menschen, mit denen ich arbeite, die viel so in People-Pleasing-Mustern unterwegs sind, die dann sagen, ich würde gerne was sagen, wenn ich mal den Raum bekommen würde, aber ihn mir selber zu nehmen, ist hammermäßig anstrengend, weil da so viele Ängste dran gekoppelt sind, eben genau auf dieser Bindungsebene. Das hält die Beziehung nicht aus oder ich krieg dann richtig Ärger. Da kommt eine richtige Wutwelle. Wie kriege ich da irgendwie ein Gefühl von Sicherheit rein oder was meinen wir auch mit ich fühle mich sicher?
Ja, ich glaube, das ist voll die wichtige Frage, weil was ich auch in Teams beispielsweise mache, ist schon ganz klar zu unterscheiden, wer spricht und von welcher Position aus spricht jemand. Um eben auch das Verständnis zu vermitteln dafür, dass wir halt nicht alle gleich geprägt sind, dass wir nicht alle die gleichen Erfahrungen machen. Und gerade Menschen, die ja Diskriminierung und Ausgrenzung erfahren, die haben ganz häufig die Erfahrung gemacht, dass ihnen Gefühle, Wahrnehmungen abgesprochen werden. Und wenn die dann das Gefühl haben, oh, wenn ich jetzt was sage, dann kriege ich einen Gegenwind, dann ist es ja nicht nur Einbildung, sondern das ist eine gelebte Erfahrung und dementsprechend gerade dann sozusagen ein Gefühl von Sicherheit erstmal zu entwickeln, ist was, was schon auch mit dem Bewusstsein einhergehen darf, dass die Sicherheit nicht im Außen zu finden ist. Und selbst wenn ein Team jetzt noch so sehr oder ne, auch ein Umfeld grundsätzlich noch so sensibilisiert ist, wir leben halt in einer Gesellschaft, wo es Unterdrückungssysteme gibt. Da ist Rassismus, Sexismus und so weiter. Das ist ja Realität für ganz viele Menschen. Und gerade da zu verstehen, die Sicherheit, die darf ich eigentlich daher finden, dass ich weiß, wie ich damit umgehen kann. So, ich im Außen. Und da, deswegen sage ich auch, ich unterscheide da und arbeite dann teilweise auch wirklich nur mit denen, die von beispielsweise jetzt Rassismus betroffen sind, zusammen, um da eben zu schauen, okay, wie können wir denn euch Strategien an die Hand geben, um quasi so ein Gefühl von Sicherheit zu entwickeln? Entweder beispielsweise, dass man wirklich safer spaces sozusagen schafft, also ne, es gibt jetzt keine Sicherheit, aber sicherere Räume, wo eben Menschen sich über Erfahrungen austauschen können und sich gegenseitig stützen können, sodass sie eben nicht alles mit sich selbst ausmachen müssen. Aber auf der anderen Seite natürlich schon auch Strategien, um Resilienz zu fördern. Es können ganz viele unterschiedliche Strategien sein. Und auf der anderen Seite aber parallel trotzdem auch mit den anderen Menschen zusammenzuarbeiten, um sie weiter zu sensibilisieren, um eben das Risiko für Verletzungen einfach zu minimieren. Und im besten Fall dann eben als Team insgesamt dazu zu kommen, dass man ja ein Umfeld schafft, wo alle sich wohler fühlen, weil das ist ja das Ziel. Und das ist auch was, was ganz oft Leute nicht verstehen, wenn es irgendwie um, ich sag mal, Diversität im weitesten Sinne geht. Es geht ja eben nicht darum, in Anführungsstrichen die anderen, wer auch immer das jetzt ist, aber dass es denen jetzt plötzlich besser geht oder sonst irgendwas, sondern es geht ja darum, dass wir alle uns sicher und wohl miteinander fühlen und auch ehrlich über Dinge sprechen können. Und ja, dazu braucht es aber halt erstmal das Wissen und ja, und auch die Strategien sozusagen an der Hand, um das wirklich tun zu können.
Hast jetzt so viel angesprochen. Ich habe jetzt 10 Autobahnen im Kopf, wo ich jetzt hin könnte. Aber ich glaube, das, was gerade sich so ganz präsent in den Vordergrund schiebt, ist vor allem so dieses Ding von, wenn ich gerade versuche, mich selber da so ein Stück weit zu sortieren und da so hinzukommen im Sinne von, was bedeutet Sicherheit für mich, dann ist das so eng an die Werte gekoppelt, die ich entweder für mich präsent habe oder die auch im Leitbild eines Unternehmens stehen und. Also wie wird das dann ganz praktisch übersetzt? Dabei supportest du ja auch. Und dann so zu gucken, okay, wenn das jetzt zum Beispiel ein Wert ist wie Wertschätzung oder auch Transparenz, dann ist das eigentlich etwas, was auf Sicherheit einzahlt. Also gibt es überhaupt irgendwo Räume, wo ich transparent machen kann, warum ist dieses Thema wichtig? Warum spreche ich es an? Also ich bin jetzt nicht einfach nur super touchy an dem Punkt, sondern ey, da stecken echte Schmerzpunkte hinter. Und um mich hier wohler und auch sicherer zu fühlen, braucht es eine gewisse Transparenz auch in der Sprache. Also
Ja.
vieles, was ich so im Laufe der Zeit gelernt habe, ist so, wow, wie wenig wir eigentlich über einen Rahmen sprechen. Wir springen immer sofort zum Inhalt. Und was ich meine mit Rahmen ist so, zwei, drei Sätze, die dann so einleiten, hast du gerade 10 Minuten? Ich habe hier gerade ein Thema, was mich gerade echt beschäftigt und ich würde gerne mal deine Perspektive einladen. Das meine ich mit Rahmen. Es ist eher so sofort ein, boah, du ahnst nicht, was mir gerade passiert ist. Also so voll mit Bulldozer durch die Tür und das ist genau das, wo ich verstehen kann und auch selber oft erlebt habe, da ist es nicht so geil, ein Gespräch zu starten oder zu führen. Weil vieles noch gar nicht so richtig klar ist, gerade dann, wenn es unangenehme Gespräche sind. Also wo man auch sagen kann, okay, das machst du nicht zwischen Tür und Angel, sondern ja, wie sieht denn die Alternative aus? Wenn ich den Kollegen jetzt nicht gerade bei der Tasse Kaffee in der Kaffeeküche erwische, wo gibt's diesen Space? Wie kann ich den schaffen, ohne dass der sich so mega gekünstelt anfühlt? Einfach um nur irgendwie mal eine Möglichkeit zu schaffen, dass auch der andere sich darauf einstellen kann. Eine Möglichkeit hat, sich zu positionieren, in eine gewisse Ruhe zu kommen, sich nicht überfallen zu fühlen mit so einem Thema oder mit überhaupt irgendetwas Zwischenmenschlichem, wo wir jetzt nicht sagen, wir verabreden uns zum Kaffee. Finde ich einfach super spannend, weil das auch so viel mit Achtsamkeit dann zu tun hat. So, jetzt habe ich dir ganz viel rübergeschoben.
Ja, nee, voll okay. Ich habe gerade irgendwie lustigerweise so die Assoziation, kam gerade in meinem Kopf mit dieser, ich weiß nicht, ob du das auch kennst aus der Schule, aber ich hatte das früher in der Schule, da gab es immer so eine Stunde die Woche, war Klassenlehrerstunde. Das war quasi so eine Zeit
Ja.
nur für außerordentliche Themen, in Anführungsstrichen. Irgendwie kam mir das gerade so. Und im Endeffekt ist es ja genau das, was du gerade ansprichst, ne? Also wir brauchen nochmal einen extra Raum, einen extra Zeitraum, um uns über diese Dinge überhaupt austauschen zu können. Und das ist oft, wird es gar nicht mitgedacht, sondern wir gehen so davon aus, es ist ja alles selbstverständlich. Wir gehen auch viel zu oft davon aus, dass wir alle sowieso das Gleiche meinen mit den Begriffen, die wir sagen. Also, ne, du hast ja das Beispiel Wertschätzung gebracht. Das ist ja für 10 Menschen, haben da 10 ganz unterschiedliche Vorstellungen, was das bedeuten soll. Also auch darüber überhaupt erstmal sich austauschen zu können, erfordert halt auch diesen extra Raum. Und gerade auch, wenn wir in schwierige Gespräche gehen wollen und oder schon, ne, vorher wissen, so, das ist jetzt ein Gespräch, das ist vielleicht schwierig. Dann braucht es halt auch dieses Bewusstsein, hey, ne, ich gehe jetzt da rein und erstmal verständigen wir uns drüber, wie wollen wir denn jetzt hier miteinander sprechen? Also, ne, wie viel Zeit, also auch ganz organisatorische Dinge, wie viel Zeit gibt es denn jetzt hier
Ja.
überhaupt für diesen Austausch? Mir ist übrigens, weiß ich nicht, total wichtig, dass wir ähnliche Redeanteile haben. Oder auch vorher sich schon zu überlegen, gibt es vielleicht schon einen Konflikt? Braucht es vielleicht eine dritte Person, die eher neutral ist und von beiden auch als neutral gesehen wird, die jetzt hier einfach mal mit dabei ist und das Ganze so ein bisschen moderiert beispielsweise? Oder ne, habe ich auch das Gefühl, ich fühle mich mit der Person gar nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, die nimmt mich gar nicht ernst. Und das kann ja teilweise schon daran liegen, dass ich bin, wer ich bin. Also ich erlebe es ganz oft, dass bestimmte Personen, sorry für das Klischee, in meinem Fall, es waren immer weiße Männer, die auch eher älter waren, also passte voll ins Stereotyp, aber die quasi schon per se ein Problem damit hatten, dass ich als junge, schwarz positionierte Frau irgendwie mit ihnen über Rassismus gesprochen habe, weil sie gesagt haben, naja, ist ja klar, dass du mich jetzt hier verurteilst. Und ich habe gesagt, nee, darum geht es jetzt gar nicht. Also das heißt, da gerade da weiß ich dann auch, okay, da kann ich gar nicht allein unbedingt in so ein Gespräch reingehen. Da brauche ich jemanden an meiner Seite, um überhaupt sozusagen Gehör zu finden mit dem, was ich sage, weil es wird mir per se nichts geglaubt, weil ich bin, wer ich bin. Und also, ne, so sich diese Gedanken vorher zu machen und dann dementsprechend auch in Gespräche zu gehen, finde ich total wichtig. Und ich glaube, dass wir leider ja auch viel zu wenig, gerade in unserem Arbeitsalltag, wenn wir jetzt irgendwo festangestellt sind, vor allen Dingen, ja überhaupt nicht wirklich die Zeit haben oder Zeit dafür bekommen, vor allen Dingen solche Gespräche zu führen. Und das finde ich total wichtig, weil so ein Teamtag im Jahr reicht halt nicht aus. Das ist ja dann auch oft der Fall, ne? Dann haben wir so einen Teamtag und dann ploppt plötzlich auf, oh, und da ist noch ein Thema, und da ist noch ein Thema. Und am Ende sagen alle, wir hätten eigentlich mehr Zeit gebraucht. Okay.
Voll.
Ja.
Kann ich total nachvollziehen. Ich komme ja auch aus einem Angestelltenverhältnis. Ich bin ja auch nicht sofort in die Selbstständigkeit gehüpft. Und was du gerade ansprichst, finde ich noch total wichtig zum Thema sich sicher fühlen können in so einem Raum, ist ein gewisser Grad an Offenheit. Es geht nicht um verurteilen, einfach Dinge annehmen, wie hat die Person das gemeint, sondern da wirklich Zeit zu investieren, das zu überprüfen. Also zu sagen, bei mir ist jetzt Folgendes angekommen, hast du das wirklich so gemeint? Also sich selber ein Stück weit beobachten zu können in seiner eigenen emotionalen Reaktion. Zum Beispiel darauf, dass du als farbig positionierte Frau in den Raum kommst und bei mir passiert was nach dem Motto, boah, jetzt kriegen wir hier voll die Antidiskriminierungsklatsche vorgesetzt. Um das zu reflektieren und zu sagen, Luisa, damit habe ich gerade zu tun, sind wir nicht schon mitten im Thema? Also so spannend, weil natürlich dann so mit der wachsenden Achtsamkeit, mit einem wachsenden Bewusstsein dafür, sich, glaube ich, für viele das einfach nur verkompliziert. Und deswegen auch so ein bisschen die provokative Frage, warum denn diesen Aufwand? Also, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich kann das für mich gerade schwer greifen, was Wertschätzung in dem Zusammenhang heißt und dass Wertschätzung auch heißen kann, wir führen ein unangenehmes Gespräch, weil es mir zum Beispiel um dich als Person geht. Ich möchte verstehen, was ich vielleicht gerade übertreten habe, unwissentlich, und dein Gefühl ernst nehme, dass das passiert ist. Auch wenn ich gar nicht die Absicht und die Intention hatte. Und dann so zu spüren, so, erstmal klingt das nach, boah, das ist jetzt aber anstrengend. Also so viel Zeit, das rechnet sich das unternehmerisch. Also man kommt da ja schnell mit so einem rationalen Bumerang um die Ecke, um das auch ein Stück weit wieder kleiner zu machen und nicht so viel Raum zu geben für etwas, was unbedingt Raum braucht, wie du es gerade so schön beschrieben hast. Und du sprichst das auch an auf deiner Website, aber ich fände es total spannend, das nochmal kurz gemeinsam rauszudröseln. Was ist eigentlich der Riesen-Benefit, der sich versteckt hinter, ja, es ist unangenehm?
Ja, voll die gute und wichtige Frage. Und ich spreche auch auf meiner Website von psychologischer Sicherheit. Und vielleicht ganz kurz, psychologische Sicherheit bedeutet, dass ich mich in mir so sicher fühle, dass ich in einer Gruppe kein Risiko habe, keine Angst haben muss vor negativen Konsequenzen. Und das kann wirklich alles sein. Das kann sein, dass irgendjemand komisch guckt. Das kann sein, dass ich aber auch irgendwie was wirklich gesagt bekomme, von wegen, oh, du bist aber ganz schön empfindlich. Oder das kann wirklich sein, dass ich Angst haben muss, dass ich jetzt eine Abmahnung bekomme oder so, weil ich zu unbequem bin. Also all diese Dinge sozusagen umfasst psychologische Sicherheit. Also wirklich eine Basis, von der aus wir uns trauen, den Status quo zu hinterfragen, Fehler anzusprechen, eigene Fehler auch zuzugeben, und auch Autorität in Frage zu stellen, wenn es berechtigt ist, und eben Kritik zu äußern. Und also, ne, so das ist sozusagen das, wo wir im Endeffekt hinwollen. Und wenn das wirklich gegeben ist, dann ist es halt, wie gesagt, möglich, auf Fehler auch im System und in Prozessen hinzuweisen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, weil ganz häufig ist es nicht gegeben und ich hatte, ne, einfach anhand von ein paar Fragen kann man das auch relativ schnell tatsächlich messen im eigenen Team. Und da finde ich es auch wichtig, dass die diskriminierungssensibel gestellt sind, um eben auch solche Themen mit zu beinhalten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die meisten Teams aber überhaupt nicht so sicher sind, und wie gesagt, ich hatte diese Fragen selbst in Teams, die gesagt haben, nee, bei uns ist alles okay. Und dann kommt aber doch sehr schnell raus, ah, das hätten wir jetzt aber auch nicht gedacht. Das ist irgendwie immer ganz cool. Also, ne, selbst wenn man denkt, das wäre alles super safe, ist es oft gar nicht so, wenn man Menschen anonym befragt, wie ihr Sicherheitsempfinden ist. Wenn sich gerade auch Führungskräfte oder Unternehmen vorstellen, ne, wie ist das denn? An wie vielen Stellen hält jemand was zurück, wenn es um Diskriminierung geht, wenn es um aber auch Fehler geht, beispielsweise, die eine Person gemacht hat und dann lieber versucht zu vertuschen, als das wirklich anzusprechen, wenn es aber auch um wirklich ganz schwieriges Verhalten geht von Führungskräften beispielsweise und so weiter. Wenn man sich das alles mal ausrechnet, was dann am Ende sozusagen dabei rauskommt und was ja auch, sage ich mal, verloren geht an wirklich wichtigem Wissen von zum Beispiel eben gerade Menschen, die als divers gelesen werden. Wenn man jetzt an Marketing denkt, also wie viele mehr Kundengruppen könnten wir wirklich ansprechen, wenn wir dieses Wissen wirklich diesen Schatz bergen können quasi und damit arbeiten können. Das bedeutet aber auch, dass ich als Führungskraft die Sicherheit haben muss, ne, dass ich das wirklich halten kann. Und leider leben wir ja auch in einer Gesellschaft, wo Führungskräfte gar nicht, also das Wissen bekommen, wie Führen eigentlich geht und was Führen eigentlich bedeutet. Und ich, also, ne, da haben wir wahrscheinlich alle individuell ganz viele Beispiele für. Und ich kann mir vorstellen, dass sogar sehr viele Menschen, die deinen Podcast hören, selbstständig geworden sind, aus der Erfahrung heraus, keine gute Führungskraft zu haben, und sich da einfach nicht so wohl zu fühlen. Und dementsprechend, also genauso wie Kommunikation, ist auch das Thema Führen so eins, was total mit Sicherheit zusammenhängt und aber kaum wirklich besprochen wird. Ja.
Total. Und bei dem, was du mir gerade sagst, kommt auch gerade so ein Stück weit, wenn ich da aus meinen Erfahrungen drauf gucke, und ich war ja viel im akademischen Bereich unterwegs, ich habe dann an der Universität gearbeitet, ich habe außerhalb der Universität gearbeitet, aber egal in welchem Kontext, es gab immer aufgrund meiner eigenen Verunsicherung, ich darf hier eigentlich nicht auftauchen als die, die ich bin, sondern in einer bestimmten Funktion. Man erwartet bestimmte Dinge von mir, auch durchaus Werte, also zum Beispiel Zuverlässigkeit. Dass ich aber gemerkt habe, ein Riesenteil meiner mentalen Energie ging dahin, nicht ganz ich zu sein in diesem Kontext, weil das hätte vielleicht auch bedeuten können, ich muss mal ein unangenehmes Gespräch führen oder ich könnte anderen zur Last fallen, weil ich gerade nicht 100% drauf bin oder funktioniere, dass meine mentale Kapazität für den eigentlichen Job, für den ich da war, gar nicht gegeben war. Also, das heißt, ich war kreativ eingeschränkt. Innovation konntest du mal gleich so ein bisschen in die einstelligen Prozentzahlen verweisen. Im Prinzip alles, was mit Fokus zu tun hat. Also sich wirklich zu konzentrieren und dabei zu bleiben, was ich eigentlich gerade machen soll. Und wenn das heißt, ich beantworte E-Mails. Also wie oft ich mich unterbrochen habe, einfach um in gewisser Weise nicht so stark mit mir im Kontakt zu sein, wie unwohl ich mich jetzt gerade in irgendeinem Kontext fühle, ist der absolute Wahnsinn. Also allein vor dem Hintergrund, diese mentale Kapazität zu haben, um sich wirklich dem zu widmen, wofür ich da bin und womöglich auch da sein will, was ich machen möchte, wo ich wirklich Herzblut reinstecke, sind so ein paar Punkte, wo ich gemerkt habe in der Rückschau, wow. Also wäre mir das bewusst gewesen, einfach in dem Moment, wie viel Raum und Kapazität wirklich übrig bleibt, wenn ich das so mitschleppe als Ballast, dann wäre das eine zusätzliche riesige intrinsische Motivation gewesen, da auch schon mal hinzugucken. Und irgendwie bin ich dann auch losgegangen und habe mich auf den Weg gemacht. Aber es war einfach spannend, das Rückblicken nochmal zu beobachten, was da alles in gewisser Weise flöten gegangen ist und wo dann der Aufwand auf der anderen Seite, wir nehmen uns Zeit, wir nehmen uns Raum, wir gucken, wie wir das initiieren können, in keinem Verhältnis steht. Ja, also ich sage, klar, das ist erstmal ein Aufwand, aber der Benefit, der schlägt die Waagschale nach oben raus. Ja, also da passiert einfach so viel auf individueller, persönlicher Ebene, aber dann auch, wenn man das jetzt mal unternehmerisch betrachten will, als Team-Performance. Also
Total.
unfassbar.
Ja. Ja, eben, da geht so viel verloren. Und das ist
Ja.
ja, und das ist so ein bisschen diese Herausforderung, sage ich mal, weil wir ja erstmal sichtbar machen dürfen, wie es anders sein könnte. Und das ist
Ja.
eben was, solange Dinge einigermaßen irgendwie funktionieren und wir uns alle noch so in was reinquetschen, und nur damit es am Ende irgendwie rund läuft, glauben ja viele, ach, es geht ja noch. So. Wir sind ja noch irgendwie einigermaßen erfolgreich, aber zu verstehen, nee, nee, ihr könntet viel erfolgreicher sein, wenn ihr mal eben diese kompletten Potenziale eben sich auch entfalten lasst und Menschen sein dürfen, wie sie sind. Und es gibt ja auch die, die sagen, nee, also ne, das ist ja mein Beruf und da will ich mein Privatleben gar nicht irgendwie mit reinbringen. Ich glaube, das ist auch noch mal vielleicht auch teilweise eine Generationenfrage so. Aber gerade unter den Jüngeren kenne ich schon viele, die sagen, nee, nee, hat für mich mit Erfüllung zu tun und ne, ich will hier gar nichts verstecken. Und klar gibt es dann auch viel mehr Clash, wenn plötzlich alle sein wollen, wie sie sind und sagen wollen, ne, so was jetzt ihnen auf dem Herzen liegt und so weiter. Natürlich, aber wir sind ja Menschen, wir sind ja keine Roboter. Und das ist am Ende ist es besser für alle, wenn wir wirklich wir selbst sein können.
Total. Und das kann ja auch so Formen annehmen, wo man einfach für sich so die Möglichkeit entdeckt, zumindest um Support zu fragen. Zum Beispiel, du. Ich merke gerade, körperlich ist gerade nicht so die Höhe. Wärst du bereit, die Präsentation zu übernehmen? Und ich mache einen kleineren Part. Also ganz konkret dann zu sagen, hey, wenn ich weiß, das wird nicht schief angeguckt, sondern vielleicht sogar gewertschätzt als Mensch, geil, toll, dass du es sagst. Ich habe mir heute Morgen schon gedacht, was ist los? Geiler Scheiß, mach ich, ist kein Problem. Dann ergeben sich auch ganz andere Möglichkeiten, nicht so ständig über sich drüber gehen zu müssen. Und das Performance und Effizienz zu nennen, sondern tatsächlich zu sagen, hey, da kommt ein bisschen mehr Menschlichkeit rein in das Ganze und davon profitieren alle. Es ist keine Belastung.
Ja.
Und das finde ich halt richtig, richtig schön. Das ist so eine Quintessenz, die finde ich gerade mega schön, dass die hier nochmal so klar ist.
Ja.
Und dass deine Arbeit das mit ermöglicht, diese Räume aufzumachen, um genau diese Themen anzusprechen und dann auch so zu platzieren, dass sie aufs menschliche Konto einzahlen und schlussendlich, haben wir gerade auch festgestellt, auch aufs unternehmerische. Mega
Ja.
schön. Was
Absolut.
würdest du sagen, was kann ich tun, wenn ich jetzt so zuhöre, um mir ein bisschen mehr Sicherheit in unangenehmen Gesprächen, zumindest vielleicht so vorauszudenken, wie das aussehen könnte?
Ja, also genau, da ist mir nochmal ganz wichtig, wer, wie gesagt, unangenehme Gespräche mit wem führt. Und da also beobachte ich an mir interessanterweise, dass ich in meinen Workshops, in den Trainings, die ich gebe, in den auch Supervisionen und Einzelgesprächen, die ich mache, dass ich da viel mehr Toleranz habe über die Zeit und irgendwie viel mehr Bewusstsein dafür, für Lernprozesse und ne, dann in den Austausch gehen kann und gleichzeitig in meinem Privatleben aber sehr viel klarer bin damit, wer ist in meinem engen Umfeld und wer nicht und worauf habe ich auch keine Lust. Also deswegen, genau, will ich nur sagen, es ist auch total in Ordnung, manches unangenehme Gespräch nicht zu führen, wenn ich das Gefühl habe, das führt nirgendwo hin.
Mega
Also,
gut.
ne, auch klare Grenzen setzen ist vollkommen erlaubt. Und gerade eben auch Menschen, die Rassismus oder andere Diskriminierungserfahrungen machen, dürfen eben auch sagen, hey, das ist nicht meine Aufgabe und das mache ich nicht und da setze ich eine Grenze. Deswegen will ich das nochmal unterstreichen.
Cool.
Und andererseits aber, wenn ich mich dazu entschließe, in ein Gespräch zu gehen, wo ich eben weiß, das wird schwierig, wirklich zu schauen, einerseits eben, ne, welche Stellschrauben sind wichtig jetzt hier? Gehe ich da alleine rein? Suche ich mir noch jemanden? Mir wirklich vorher auch zu überlegen, worum geht es mir denn hier? Also was ist denn das gewünschte Ziel des Gesprächs? Und das auch ganz klar zu haben. Und was, glaube ich, auch nicht oft genug gesagt werden kann, ist, dass das Ziel nicht sein kann, jemand anderen zu verändern. Weil leider kann ich nur Ziele setzen, die ich selbst erreichen kann. Das heißt, ich kann nur beispielsweise das Ziel haben, ich, ne, möchte die Dinge so formulieren, dass sie für eine andere Person sozusagen jetzt rein neutral nachvollziehbar sind. Das heißt, dann mache ich vielleicht einen Sachverhalt klar, ich spreche vielleicht über Gefühle, ich spreche aus der Ich-Perspektive, und kann trotzdem auch sagen, hey, an der und der Stelle ne, gab es eine Verletzung, aber im besten Fall mache ich das nicht als Vorwurf, sondern ich beschreibe es halt, wie ich das erlebt habe und was das auch mit mir gemacht hat. Und dann kann die andere Person eben natürlich im besten Fall auch erläutern, wie das aus ihrer Perspektive so war. Ganz häufig stelle ich fest, dass es einfach wirklich erstmal darum geht, sich auszutauschen und dann schon sich Dinge so auflösen. So. Weil es ganz oft, wie gesagt, Dinge sind wie, oh, wir haben ganz unterschiedliche Definitionen von Sachen. Oder ne, wir sagen was, drücken es unterschiedlich aus, aber eigentlich wollen wir schon das Gleiche oder so.
Ja.
Und auch am Ende festzustellen, hey, wir kommen hier nicht zusammen, ist eine Feststellung. Auch das ist ein Ergebnis. Und wichtig ist halt, glaube ich, auch immer das Gesagte von der Person zu trennen. Also ich habe Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich ganz bewusst aus dem engen Kontakt rausgegangen bin, weil sie für mich Positionen vertreten, auch politische Positionen vertreten, die nicht mit mir und meinen Werten im Einklang stehen, die auch sozusagen was damit zu tun haben, wie ich hier leben kann, wenn man das so zu Ende denkt. Und ich deswegen entschieden habe, ne, mit den Menschen kann ich jetzt nicht nah im Kontakt sein. Und gleichzeitig kann ich sie aber trotzdem als Menschen sehen, die mehr sind als diese Position, die sie haben. So, und die haben auch natürlich wie alle ihre guten Seiten. Und irgendwie, wenn wir uns sehen, dann kann ich auch ein oberflächliches Gespräch führen und so weiter. Aber es reicht halt einfach nicht für mehr. Also, das finde ich auch immer ganz wichtig, so wirklich zu überlegen, ne, wer soll im Inner Circle sein und wo ist es aber auch okay, wenn die Person dann halt da nicht reinkommt. So, auch das ist ja in Ordnung.
Finde ich total wichtig und schön, diese Unterscheidung. Weil ich glaube, dass wir sonst schnell in so ein Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Entweder
Ja.
bist du für mich oder gegen mich. Und da ist viel zu wenig Nuance drin. Wir Menschen sind
Ja.
viel komplexer und das ist was Wunderschönes. Und ich glaube, wir sind so komplex, dass es Raum gibt für mehr als nur eine Wahrheit. Und wenn wir die
Ja.
gleichzeitig halten können, ist das ganz, ganz wundervoll.
Ja.
Ein Teil von dem, was ich persönlich gemerkt habe, und ich habe vor allem im Privaten gelernt, unangenehme Gespräche zu führen, gerade mit Freunden auch, ne, wo man dann so merkt, wow, man steht sich so nah. Also jetzt ist es quasi die Entscheidung, ist das Vertrauen in mich groß genug, um jetzt reinzugeben, pass mal auf, so und so fühlt sich das gerade für mich an. Und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, dass ich so gemerkt habe, Großteil von dem, was mir Sicherheit schenkt, ist eine gewisse Neugier. Also wo einfach was zusammenkommt an Transparenz und Offenheit, wo ich merke, es wird nicht sofort ein Urteil da drauf geklatscht oder eine Bewertung, sondern die wird zurückgehalten. Bist du, wie genau meinst du das? Was bedeutet das? Wie stellst du es dir konkret vor? Was wünschst du dir von mir? Also einfach so ein paar Fragen, die dann kommen, wo man so merkt, ne, so wie du sagtest, im Gespräch löst sich dann schon was, weil zum Teil hat mir noch niemand diese Fragen gestellt bis zu dem Moment und ich musste dann selber sagen, du weißt du was, so genau weiß ich das noch gar nicht. Können wir da gemeinsam ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen und dann zu merken, wie verbindend das eigentlich ist. Also da, wo ich immer die Idee hatte, der andere nimmt das als Ablehnung wahr und ist sofort weg und die Bindung reißt und dann war es das. Ich habe das Boot so sehr gerockt mit meiner eigenen Meinung, mit meiner eigenen, ja, Würdigung meiner Emotionen. Und dann stellte sich genau das Gegenteil raus. Nach dem Motto, Mann, wow, das habe ich noch gar nicht gewusst.
Ja.
Voll gut, ich mache das ja seit Jahren, jetzt weiß ich's. Ne? Also
Ja.
danke auch einfach, ne? Und dann so zu merken, krass. Oh, da kommt so ein bisschen Durchschnaufer und so ein Wow, ich kann wieder ein Stück weit mehr ich sein.
Ja.
Und es ist
Schön.
safe, es ist gut, es ist okay. Und
Ja. Ja,
wenn.
ich glaube, es ist total wichtig zu gucken, was ist denn wirklich? Also, weil Sprache ist ja nur ein Instrument im Endeffekt, ne, mit dem wir was vermitteln möchten. Und es ist total wichtig, das sensibel zu tun. Und gleichzeitig Das erinnert mich nämlich gerade an eine Situation, die ich vor kurzem hatte, wo ich auch ein Gespräch hatte, wo ich nachher rausgegangen bin und erstmal wirklich mich gefühlt habe, wie so ein bisschen Kaugummi in den Haaren. Ich musste es erstmal so auseinanderziehen und irgendwie ist es nicht richtig, aber was war das denn hier? Und da nämlich auch gemerkt habe, gerade in der Zeit, in der wir leben, mit irgendwie dieser ganzen psychologisierenden Sprache auf Instagram und jetzt alles toxisch und keine Ahnung. So weiter, war das total krass zu merken, ah, da hat jemand eine Sprache benutzt, die oberflächlich wertschätzend klingt und hat sich, sage ich mal, an die Regeln in Anführungsstrichen der gewaltfreien Kommunikation gehalten und gleichzeitig aber die von mir aufgestellten Grenzen trotzdem mehrfach überschritten. Also, ne, und das war total interessant, weil ich da wirklich das erste Mal das Gefühl hatte, ja, also auf den ersten Blick war jetzt alles okay, aber irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Und das finde ich halt auch total wichtig, ne? Gerade wenn es um Sicherheit geht, die eigenen Gefühle wirklich wahrzunehmen. Wenn ich ein Gefühl habe von irgendwas war hier nicht richtig oder ich werde wütend oder sowas, dann ist das ein Zeichen dafür, dass hier meine Sicherheit dann doch nicht so wertgeschätzt wurde, gegebenenfalls. Und da darf ich noch mal hingucken. Und eben aber auch sehr klar schauen, was passiert denn hier wirklich? So, auch wenn ich einen Schritt zurücktrete und mir das nochmal so vergegenwärtige. Ja, das war auch nochmal ganz spannend.
Schönes Bild mit Kaugummi in den Haaren, ne? Also, wo man auch merkt, es zieht ein bisschen und oh Gott, ich sehe die Stelle vielleicht noch nicht mal so richtig. Was ist jetzt der nächste Move, um das zu verstehen, was da passiert ist? Ich fände es total schön, dass wir gerade hier so den Bogen zum Ausgangspunkt wieder kriegen. So dieses, da geht es auch ein Stück weit um Selbstsicherheit im Sinne von, wie wird etwas für mich sicher? Und ich durfte lernen, dass das damit anfängt, dass ich selber meine eigene Wahrheit da sein lassen kann, auch wenn die dem widerspricht, wie ich gerne hätte, dass es ist, oder dass ich gerne anders reagieren würde oder anders fühlen und denken würde. Aber so ist es einfach gerade. Und in dem Moment, wo ich diese Wahrheit anerkenne, wird das für mich sicher. Und dann kommt erst der nächste Step. Also da nicht zu schnell drüber zu gehen, finde ich gerade, ist super wichtiges, schönes Ausrufezeichen dann nochmal am Ende, weil das damit steht und fällt alles, so die Würdigung von eigenen Emotionen, eigenen Einschätzungen, Perspektiven und von da aus
Absolut.
dann weiterzugehen. Ja.
Absolut, genau. Und deswegen, das meine ich auch, ne? Dieses Gefühl der Sicherheit ist was, das entsteht in mir. So, das entsteht nicht im Außen, sondern da darf ich sehr klar auch sein, wie fühlt sich das denn an? Und vielleicht auch ganz unabhängig, wenn ich gar nicht weiß, wie fühlt sich das an, ganz unabhängig von irgendwie einem schwierigen Gespräch, schon mal zu gucken, wann fühle ich mich denn sicher? Wie ist denn mein Körper dann? Ne? Wie fühle ich mich da? Und dann so ganz bewusst mal wahrzunehmen, ach so, so bin ich, wenn ich mich sicher fühle. Und dann sozusagen mal zu merken, wie ist es denn in anderen Räumen? Ah, was verändert sich denn da? Und da immer mehr sozusagen bewusst zu werden und mitzukriegen, was ist es denn, was da den Unterschied macht, hilft auch, um dann entsprechend das später kommunizieren zu können.
Mega schön. Also richtig schöner Bogen gerade zurück zum Ausgang. Luisa, gibt es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, was dir gerade noch kommt zu dem, worüber wir gesprochen haben, zu einem verwandten Thema?
Ach, wir haben so einen großen Bogen geschlagen. Ich könnte noch ganz viel, noch ganz viel ergänzen, aber genau, es darf ja alles in einer ja, Podcast-Zeit bleiben. Von daher.
4 Stunden später.
Genau, auch diese
Voll gut.
Podcasts gibt es natürlich. Aber ja, vielleicht einfach nur, dass ich total froh bin, dass wir das Gespräch führen und dass ich es auch total spannend finde, wie viel Überschneidungen unsere Arbeit hat, die ja von außen gesehen vielleicht jetzt irgendwie für Leute erstmal ganz unterschiedlich wirken mag. Aber ja, also ich höre auch deinen Podcast total gerne und finde da total viel irgendwie auch, was ich so auf meine Arbeit und auf mich anwenden kann. Also das finde ich total schön. Dankeschön dafür.
Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Ist sehr, sehr wertvoll, so diese Verbindung. Und ja, wer jetzt so sagt, Mensch, Luisa, finde ich total interessant. Ich würde das Thema einfach gerne mal mit dir besprechen. Ich werde dich natürlich in den Shownotes verlinken, auf deine Website, auf Instagram, auf deinen Podcast selbstverständlich und dann könnt ihr, die ihr hier gerade zuhört, auch bei selber nochmal bei Luisa gucken, wer sie ist, was sie noch so alles macht und wie sie so über die unterschiedlichsten Facetten dieses riesigen Themas, so wichtigen Themas denkt, fühlt, initiiert, aktiv ist. Du Liebe, wie schön, dass wir gesprochen haben und würde sagen, das wiederholen wir gerne bei Gelegenheit.
Super gerne, auf jeden Fall. Danke.
Danke dir. War es auch schon wieder mit der aktuellen Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast es genossen, hast die ein oder andere Erkenntnis für dich mitgenommen oder mal so einen kleinen Happen, wie du Gespräche angehen könntest, neu denken könntest, gerade wenn sie unangenehm sein sollten. Falls du selbst mal ein Thema platzieren möchtest in diesem Podcast, das dich brennend interessiert, oder du selbst mal Gast sein möchtest, schreib mich einfach gerne an und dann machen wir ein kleines Vorgespräch und gucken mal, wie das hier so zusammenpassen kann. Ansonsten lass uns gerne einen Daumen hoch da, wo auch immer du diese Podcast-Folge gerade hörst und natürlich super gerne auch Bewertungen. Das hilft einfach wahnsinnig, den Podcast weiter rauszutragen und die Welt. Viel zu viele machen es nicht. Und dann ist es total schade, weil es genau die Menschen womöglich nicht so erreicht, die das super gerne mal auf die Ohren kriegen würden, um sich selbst ein bisschen besser einordnen zu können mit ihrem Erleben, mit ihren Wahrnehmungen und einfach auch, um diese Botschaft zu bekommen, hey, ich bin da nicht alleine mit am Struggeln, sondern da gibt es jede Menge Menschen, die das genauso sehen, denen ich gar nichts erklären muss und die das hier für mich so ein bisschen aus der Ferne, aus sicherer Distanz schon mal so ein bisschen aufbereiten und mir da Sprache anbieten für das, was vielleicht gar nicht so leicht zu greifen ist. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du wieder reinlauscht beim nächsten Mal und wir hören uns.